Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Den Großteil der Leute schreckt das ab und die bleiben dann auf ihrem Schaden sitzen. Wer geht denn schlussendlich den Weg zu Gericht? Weil du weißt ja auch nicht, klag einmal eine Firma, die hier nicht mal eine Niederlassung hat, eine Firma aus Polen, eine Firma aus Rumänien, das macht ja niemand. Das heißt, die Leute haben vermeintlich günstig um 60.000, 70.000 Euro ein Tiny House gekauft, das sie nach 5 bis 10 Jahren eigentlich nur mehr auf den Schrottplatz abstellen können.
Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, und es geht in die nächste Folge und jetzt springen wir über die deutschen Grenzen Richtung Österreich hinweg und ich habe einen hochinteressanten Fachmann am Apparat, nämlich den Günther Nussbaum aus Wien. Moin Günther.
Ja, hallo Peter, grüß dich.
Also das ist für mich natürlich jetzt auch eine Premiere, mal mit Österreich zu sprechen. Ich höre und sehe viel, was ihr da draußen macht, aber ich glaube, das ist gut, dass wir uns mal untereinander austauschen, was in Österreich, was in Deutschland richtig und was schief läuft. Und ich glaube, du bist der richtige Mann. Sei bitte so nett, stell dich bitte selbst einmal ganz kurz vor, bevor ich das falsch mache.
Ja, naja, also mein Name ist Günther Nussbaum, ich bin Bausachverständiger, Spengler und Dachdeckermeister, Luftdichtheitsprüfer, Gebäudethermograf. Und ich habe hier auch seit 2008 zu tun mit einer Plattform, mit einem Verein, ein gemeinnütziger Verein, Bauherrenhilfe.org, wo wir einfach, so wie du das auch sehr professionell machst, zu diversen Dingen und Umständen in der Bauwirtschaft aufklären. Das ist kurz gesagt das, was wir machen. Und ich habe 2 Fernsehsendungen in Österreich, einmal Pfusch am Bau seit ungefähr 12 Jahren, führen wir durch die Sendungen, durch die Dokumentationen, wo wir geschädigte Häuselbauer zeigen und versuchen, denen zu helfen. Also zumindest in Bayern kann man Pfusch am Bau noch sehen, sonst leider Gottes aus Rechtegründen nicht.
Das ist schade, das müssen wir unbedingt in Deutschland auch hinbekommen. Also wenn wir da einen vernünftigen Sender finden, lass uns gemeinsam dort starten, weil in Deutschland wird es dringend benötigt, das so nebenbei erwähnt.
Ja. Ja, ja.
Aber bei dem, was du aufgezählt hast, was du alles hast, was du für Zertifizierung hast, was hast du nicht?
Oh, es gibt ja viel. Also umso mehr man weiß, wie man so schön sagt, umso mehr weiß man, dass man nichts weiß. Also im Endeffekt ist man trotzdem ja nur der praktische Arzt, der dann halt wissen muss, wo man weitersucht, wenn man tiefergehende Probleme hat.
Den Sachverständigen suchen natürlich auch in Deutschland mittlerweile immer mehr. Ich habe auch eine Podcast-Folge darüber gesprochen, wann hilft der Sachverständige? Und in Deutschland ist es so, dass mittlerweile keine Woche vergeht, dass nicht eine Fernsehsendung zum Thema Pfusch am Bau, Betrügereien und so weiter kommt. Wir haben im Bundesverband Mikrohaus jede Woche Anfragen, könnt ihr mir einen Sachverständigen schicken? Bei mir läuft das Wasser an der Wand runter und so weiter. Es ist also immer das Gleiche und es wird mehr. Und das ist das Spannende. Und deswegen interessiert mich natürlich, was bei euch in Österreich läuft. Und wir sind ja zusammengekommen, weil du in der Facebook-Gruppe Tiny House Austria einen ganz harten Kommentar gebracht hast. Da will jemand also ein Tiny House verkaufen. Ich vermute mal auch aus Bayern oder so. Achtung, das Ding ist gefährlich, nicht genehmigungsfähig. Baurecht OIB RL4.
So. Ja, das ist die OIB-Richtlinie 4. Das ist die Nutzungssicherheit. Das ist in etwa so wie bei euch die Musterbauordnung. Gibt es bei uns Bautechnikverordnungen, die in allen Bundesländern Gott sei Dank gleich sind. Und da geht es um die Nutzungssicherheit. Und ich hatte in den letzten Wochen 2 Tiny Häuser aus Rumänien, die natürlich hier sehr professionell auch auf deutschen Messen sehr professionell auf YouTube-Videos präsentiert werden. Also man hat wirklich das Gefühl, man kauft hier gut ein. Und dann melden sich die Leute, das Holz vermorscht, es regnet rein, der Rauchfangkehrer, der Kaminkehrer nimmt den Ofen nicht ab und so weiter und so fort. Und wenn man sich dann vertieft, kommt man drauf, dass das Ding eigentlich unbenutzbar ist aus österreichisch-baurechtlicher Sicht.
Ich nehme noch mal das Beispiel, wo du jetzt den Kommentar untergeschrieben hast, weil ich muss jetzt erzählen, was diese Anbieterin dahinter geschrieben hat. Die schrieb nämlich, den diversen bösen Kommentaren, die auf gefährlichem Halbwissen und lediglich Vermutungen beruhen, sollte man vielleicht nicht so viel Beachtung schenken. Das ist schon heftig. Ja, die merken auch gar nicht, was da für Fachleute manchmal hinter sind. Und da steht ja auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Tiny House autark. Sag mal, in Deutschland haben wir Anschlusspflicht, also an Strom, Wasser, Abwasser, bei euch nicht?
Nein, also wenn er sich jetzt quasi auf einem Mobilheimplatz platziert, dann gibt es natürlich Vorschriften, was die Anschlusswerte am Mobilheim betrifft. Ja. Aber der kann sich dort schon hinstellen und quasi seinen Stecker rein und er hat Strom. Also das geht schon, ja.
Wobei Mobilheim, wir haben ja in Deutschland Unterscheidung baurechtlich Wochenendhaus, Ferienhaus, Wohnhaus. Und ein Mobilheim ist ja ein Wochenendhaus. Dann ist aber das dauerhafte Wohnen da nicht erlaubt.
Ja, das ist bei uns, war mal früher so mit Kleingartengesetz, aber das ist mittlerweile, in der Regel kannst du ganzjährig wohnen, aber das hängt natürlich auch vom Kleingarten ab. Aber hier geht es auch gar nicht so sehr oder nicht alleine um baurechtliche Dinge, sondern es ging ja auch dann immer wieder darum, dass das auch in sonstigen technischen Details nicht unseren allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Also wir haben mittlerweile Tiny Häuser, die sind keine 2 Jahre alt und die Türen und Wände morschen weg. Ja, also das wird hier verkauft als quasi perfekte Alternative zu großen Häusern. Die Leute haben natürlich weniger Geld. Wir leiden auch unter der Wirtschafts- oder Auftragskrise. Es geht zwar jetzt schon schön langsam wieder bergauf, man spürt schon, dass es besser wird, aber der Trend geht durchaus oder es gibt mehr Anfragen zu sogenannten Tiny-Häusern. Und das klingt ja alles sehr modern und ja, die Leute, wie gesagt, lassen sich da schnell mal was einreden, wohnen dann da drinnen und kommen dann drauf, dass das eigentlich wirklich, man muss das ganz deutlich sagen, lebensgefährlich ist bei den Häusern, die ich bis dato erlebt habe. Das waren sicher nicht so viele wie du, dein Erfahrungsschatz ist damit natürlich wesentlich größer. Ich habe vielleicht im Jahr 2, 3 Tiny-Häuser, der Rest sind normale Wohnhausanlagen oder Wohnhäuser.
Aber unterm Strich ist es ja eigentlich das Gleiche. Haus ist Haus, egal ob groß oder winzig. Das heißt, die baurechtlichen Bedingungen müssen ja genauso erfüllt werden. Jetzt sagst du gefährlich. Was ist konkret, also da, was siehst du als gefährliche Punkte, gerade bei kleinen Häusern? Was ist dir da genau aufgefallen?
Naja, gefährlich mal mittelfristig, wenn die Wände zu schimmeln anfangen, ist es natürlich ein hygienisches Problem. Da gibt es bei uns die OEB-Richtlinie 3, was Hygiene und Gesundheitsschutz betrifft. Aber akut gefährdend, wenn Heizkamine an Holzwände gestellt werden oder ohne dahinter irgendwie einen Brandschutz zu berücksichtigen oder wenn in 1,5 oder 2 Meter Höhe Hochbetten gebaut werden, mit Stiegen ohne jeglicher Absturzsicherungen, auch Betten ohne jeglicher Absturzsicherung, dann bezeichne ich das schon als gefährlich, weil die Leute sind sich dessen nicht bewusst. Die haben dann irgendwie Gäste oder Kinder, die Kinder liegen im Bett, rollen sich herum und fallen runter. Das ist in Österreich halt, ich nehme an, in Deutschland genauso. Da sind gewisse Sicherheitsstandards einzuhalten, die bei ganz vielen Häusern, die ich da gesehen habe, nicht eingehalten werden.
Also wir haben in Deutschland die Besonderheit, ich kenne kaum einen Hersteller, der zum Beispiel eine Raumklimatisierung einbaut, um Schwitzwasser zu vermeiden. Ist das bei euch auch so? Weil wenn wir über Feuchtigkeit und Schimmel, das ist ja auch teilweise gesundheitsgefährlich, wenn dort also die Kontamination dort etwa hochspringt.
Ja, da seid ihr ein bisschen strenger als wir. Ihr habt ja hier in der NF dann auch teilweise drinnen stehen, dass eine mechanische Lüftung vorgeschrieben ist. Soweit sind wir noch nicht. Bei uns ist es immer noch so, dass auch die unkontrollierte Fensterlüftung ausreicht. Aber natürlich Wärmestoßstandards haben wir auch. Kondensationsschutz gibt es bei uns auch. Die Dinger sind aber teilweise gar nicht mal so schlecht gedämmt. Also der Kondensationsschutz ist weniger das Problem als der Regenwasserschutz, Sturmschäden. Da werden Dinge aufs Dach geschraubt, die wahrscheinlich beim ersten Mal Husten schon runterfallen. Ja. Und bei uns wird nur eigentlich unterschieden zwischen beweglich und nicht beweglich. Ich glaube, ihr habt 5 Jahre Gewährleistung, wir haben 3 Jahre. Und bei beweglichen Gütern und diese Dinge, die auf Rollen oder auf Rädern oder du hast das vorher gesagt, das ist eigentlich Karosseriebau, geliefert werden, haben wir nur mehr 2 Jahre. Also da haben schon einige Leute ihre Gewährleistungsfrist versäumt, weil ihnen nicht bewusst war, dass das nicht als Haus in dem Sinn zu beurteilen ist teilweise.
Bei uns haben wir den Unterschied, also auch wenn es ein bewegliches Haus ist, wenn aber eine Baugenehmigung erteilt worden ist, dann schon wieder dann also auch die Gewährleistung als Immobilie.
Ja, aber 5 Jahre bei euch dann trotzdem?
Wenn das als baurechtlich, also schon baurechtlich genehmigt ist, ist es eine Immobilie. Da wird, weil es, wir kennen das nicht, also dass die Rede irgendwelche Einflüsse auf das Baurecht haben.
Da haben wir einen Unterschied. Ja, bei uns ist es dann quasi eine Immobilie.
Wir haben eine Besonderheit, das ist jetzt, das habe ich höchstpersönlich durchgeboxt. Wir haben in der niedersächsischen Bauordnung, wir haben ja zwar eine Musterbauordnung, aber dann noch 16 Unterbauordnungen. Ja, auch ein kleines Chaos. Aber die niedersächsische Bauordnung hat tatsächlich einen Paragraph 85b eingefügt, ortsveränderliche Gebäude. Weil bei uns ist die Schwierigkeit, wenn du ein altes Haus hast, hast du ja Bestandsschutz im gewissen Rahmen. Jetzt verlegst du das Haus von einem Grundstück zum nächsten. Was ist mit dem Bestandsschutz? Der ist weg nach deutschem Recht, weil es dann wieder Neubau definiert ist. Das heißt, sie haben extra Paragraphen eingebaut. Wenn du dein Haus einmal genehmigt bekommen hast, es verlegst aufs nächste Grundstück, hast du für die Hülle Bestandsschutz. Bedingung natürlich fürs neue Grundstück. Und das kennt man auch in Deutschland noch nicht.
Also das kennt man auch bei uns nicht. Also wenn man jetzt eine Baugenehmigung beantragen würde für ein Haus, was vorher in einem anderen Bundesland gestanden ist, müsste man völlig neu einreichen.
Also Bauantrag auch, nur eben der Bestandsschutz. Wir haben ja die Besonderheit, wir haben ja sehr ökologisch orientierte Politiker Richtung Gebäudeenergiegesetz. Nun stell dir vor, du hast vor 5 Jahren ein Haus gebaut nach alten ENEF-Bedingungen und jetzt hast du dann GEG zu erfüllen mit EH 55 oder EH 40 und das hat es nicht, dann kannst du das Haus wegwerfen. So, und daher kam dieser Bestandsschutz einfach mal ins Gesetz rein. Aber das sind so Punkte, da sind wir auch noch lange nicht also durch in Deutschland.
Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch seriöse, gute Anbieter, meistens aus dem Fertighausbereich oder auch aus dem Holzbaubereich, die gute Tiny-Häuser auch jetzt quasi Module, Bauweisen anbieten. Mhm. Aber was man halt bei uns wirklich sagen muss, gerade speziell, wenn man diese Firmen sprechen ja oft Vermieter an, die jetzt Ferienimmobilien zum Beispiel haben. Ja. Denen ist dann nicht bewusst, ich meine, wenn ich selber in so ein Haus einziehe und ich weiß, okay, wenn ich mich hier verletze, dann, wenn ich vom Bett falle, dann werde ich mich wahrscheinlich verletzen. Das ist die eine Geschichte, aber wenn ich dann einen Mieter da drinnen habe und der dann draufkommt, ja, das Ganze ist eigentlich illegal, man darf da gar nicht drinnen sein, dann wird das für mich als Vermieter sehr, sehr kritisch, dann kann das durchaus sein, dass man im Strafrecht bei uns landet.
Oh ja.
Und das sagt einen keiner. Also die Fälle, die ich kenne, da bekommt man einen oder zwei Zetteln, wo halt das Fahrwerk, die Karosserie irgendwo genehmigt wurde oder einen Konformitätsnachweis hat, aber nicht das alles andere. Also für das Haus, was da draufsteht, auf diesem Chassis, ist ja in keiner Weise irgendeiner Norm entsprechend. Also ich frage mich, wie das geht, dass die hier wirklich groß auftreten.
Also das Problem haben wir übrigens auch in Deutschland, weil das geht ja auch ins Gewerberechtliche nachher hinein. Und ich habe ein bisschen dann gegoogelt nach deiner OEB-Richtlinie 4, dass ja auch das Thema Fluchtwege und so etwas geprüft wird. Und die haben bei uns in Deutschland Maße 80 mal 120 musst du erfüllen, sonst ist es kein Fluchtweg. Und ich kann mich ganz deutlich erinnern, also wo ich doch lernen musste, da hat mich eine Architektin mal gefragt für ein Einzimmerhaus, sag mal, welches Fenster ist so groß, dass man es als Fluchtweg nutzen kann? Ich sagte ja gleich neben dem Hauseingang. So, und trotzdem muss auch in Deutschland ein Fluchtweg eingerichtet werden. Das wird wahrscheinlich bei euch auch genauso sein, nicht wahr?
Also bei uns fallen diese Tiny Häuser fast immer in die Gebäudeklasse 1. Ja. Da würde, aber auch das, was du ansprichst, ist genau auch der Fall. 80 mal 100 bei der Türe schon reichen. Ich meine, es werden ja hier nicht mehr als 4, 5 Leute aus so einem Haus rausflüchten. Also da muss man es auch nicht übertreiben. Ich glaube, da habt ihr teilweise strengere Richtlinien und das Bauen bei euch ist teilweise noch hinterfragenswürdiger und natürlich auch teurer. Also der Amtsschimmel wiehert in Deutschland vielleicht ein bisschen lauter als in Österreich. Aber im Endeffekt haben wir dann auch diese Türen gar nicht. Wir hatten, der letzte Fall war, die Türe hatte 70 mal 190. Ja, also auch hier die OEB-Richtlinie nicht eingehalten.
Ah, ja. Also zumindest sind da ähnliche Fälle
bei uns, ja. Was rätst du dann den Leuten, wenn sie so ein Tiny House schon mal gekauft haben? Oder schickst du sie gleich zum Anwalt? Im Endeffekt dürfen wir ja nicht rechtsberaten, ja.
Nein, aber letztendlich ist ja meistens geht das ja viel tiefer. Ich habe gerade jetzt einen aktuellen Fall auch in Bayern gehabt. Die Dame sucht einen Sachverständigen. Und dann frage ich ja, bevor der Sachverständige kommt, schick doch bitte erstmal die Baugenehmigung. Ja, da muss ich mal die Vermieterin des Grundstücks fragen, das ist ja nicht mein eigenes Grundstück. Die hat das dann gemacht. Sag ich, dann frag die mal. Ja, und die hat dann auch nichts gehabt. So, und der Hersteller hat nichts geliefert. Der hat zwar mal eine Bauanfrage, aber nur informell gestellt, aber keine Baugenehmigung erteilt. Sag ich, ja, was will das so mit dem Sachverständigen, wenn er nicht weiß, woran er das prüfen soll? Und dann ging das Ganze natürlich los, dass der Anwalt erstmal sehen musste, dass er von dem Hersteller erstmal die Unterlagen bekommt, um dann zu prüfen, ob er auf dem Grundstück überhaupt genehmigt werden kann. Und das Ganze fing nur an, weil sie sagte, ich habe einen Schimmel.
Also, ja, genau.
Meistens kommt das eine zum nächsten und dass eigentlich die Frage nach dem Sachverständigen eigentlich nur so die Spitze des Eisberges ist und eigentlich dahinter viel, viel schlimmere Dinge stehen. Das ist so die Erfahrung, die wir in Deutschland haben.
Wir haben ja dann noch das Problem, dass man, weil wir vorher über diese Bautechnikverordnung, die OEB-Richtlinien gesprochen haben, du findest ja hier auch kaum einen Anwalt, der sich damit auskennt. Ja, jetzt dürfen wir als Sachverständige keine Rechtsberatung machen. Das ist in Deutschland ein bisschen besser. In Deutschland, meines Wissens nach, muss der Sachverständige eine erste Rechtsberatung machen, was ja auch Sinn macht. Er muss ja unterscheiden, sind wir in der Gewährleistung, beurteilen wir nach Norm oder nur, weil wir einen Schaden haben. Das ist in Österreich leider nicht so. Das heißt, du gehst dann zum Anwalt und sagst, hey du, das Ding dort entspricht nicht der OEB-Richtlinie 4, Nutzungssicherheit oder 6, Wärmeschutz. Und der Anwalt kennt die OEB-Richtlinien gar nicht mal. Ja? Geschweige denn Bauordnung oder baurechtliche Dinge. Das heißt, dann musst du wieder zum Planer, zum Architekten, der sich da tagtäglich mit diesen Dingen auseinandersetzt. Das heißt, wir haben dann so ein kleines Häuschen dort stehen mit vielleicht 20 Quadratmetern und brauchen drei Experten, die dann eine Expertise schreiben, die dann vielleicht irgendwo 5.000 oder 10.000 Euro kostet. Das schreckt natürlich die Leute alle ab. Den Großteil der Leute schreckt das ab und die bleiben dann auf ihrem Schaden sitzen. Wer geht denn schlussendlich den Weg zu Gericht? Weil du weißt ja auch nicht, klag einmal eine Firma, die hier nicht mal eine Niederlassung hat, eine Firma aus Polen, eine Firma aus Rumänien, das macht ja niemand. Das heißt, die Leute haben vermeintlich günstig um 60.000, 70.000 Euro ein Tiny House gekauft, das sie nach 5 bis 10 Jahren eigentlich nur mehr auf den Schrottplatz abstellen können. Oder meine letzte Empfehlung war, weil er auch gesagt hat, er wird nicht klagen, er kann sich's gar nicht leisten, sonst hätte er sich das Tiny House nicht gekauft. Da sage ich, na dann verwende es als Lager, ja, da haben wir ganz andere Vorschriften. Nimm es als Gartenhütte oder ich weiß nicht was, aber dafür ist es halt wieder zu teuer.
Das ist das alte Problem. Ich meine, Verträge also nach ausländischem Recht zu unterschreiben, ohne übrigens da mal einen Anwalt gefragt zu haben, das haben wir auch jedes Mal in Deutschland, ich rauf mir da die Haare, da kommt dann wirklich so Geiz frisst Hirn, ja? Da fehlen mir die Worte, ja? Also wir haben auch jetzt gerade einen Fall mit Polen, ausdrücklich, auch keine deutsche Statik, weil es muss ja von einem deutschen Tragwerkplaner unterschrieben werden, der in Deutschland versichert ist für den Fall, dass er haften muss. Und wenn die nichts haben, dann geht das eben schief und dann geht es natürlich nach Warschau. So, Korrespondenzanwalt muss erstmal Vorschuss 2.000, 3.000 Euro zahlen und dann geht es schief. Also das haben wir hier auch. Das ist auch bekannt, ja.
Und welche Fälle landen dann bei dir? Was ist da dann deine Intention?
Also ich kann ja nur die Fälle dann hochfahren, möglicherweise auch an Sachverständige, an Anwälte weiterleiten. Wir haben im Bundesverband Mikrohaus haben wir mittlerweile zertifizierte Architekten, Rechtsanwälte, Sachverständige, die also dann über den Bundesverband Mikrohaus in Deutschland Fachleute ansprechen können und bekommen können. Aber was du sagst, das ist bei uns auch häufig, naja, die kosten an Geld und dann verläuft es im Sande und dann ist es weg. Ja.
Aber das ist interessant, Bundesverband Mikrohaus, das sollte man in Österreich vielleicht auch machen. Wollt ihr nicht eine Filiale machen?
Na, das ist eine verrückte Entwicklung. Also wir haben in Deutschland so einen, ich nenne den immer Karnevalsverein, der so mehr so die Schreiner und Tischler als Karosseriebauer auch aufnehmen, wo ich sage, wie kannst du jemanden da lassen? Hausbauer, Bauhauptgewerbe, das ist ein Zimmerer, das ist eine andere Welt und Karosseriebau ist noch eine andere Qualität. Und die vermiesen einem ganz schön auch also die rechtliche Grundlage. Und der Bundesverband Mikrohaus ist seinerzeit, also vor 5 Jahren, durch den ehemaligen deutschen Geschäftsführer der deutschen Außenwirtschaftskammer in Polen gegründet worden. Also er kennt internationale Geschäfte, also die deutsche AHK, ja. Ihr sagt dann WKO, Wirtschaftskammer, sagt ihr, nicht wahr?
Ja, WKO, genau.
Und der hat dann das Ganze angerichtet und gesagt, wir müssen sowas machen und wir müssen in die Politik als Industrieverband. Ja? Aber das ist auch schon bohrend dicke Bretter, wenn man sieht, dass die Politiker nicht mal den Unterschied zwischen einem Holzofen und einem Pelletofen oder einer Hackschnitzelheizung haben. Ja?
Ja, okay. Das heikles Thema jetzt, über die Politik zu sprechen. Man weiß es ja, es gibt ja in der Europäischen Union Wirtschaftsminister, die vom Wirtschaften keine Ahnung haben, Außenministerinnen, die sich nicht sehr diplomatisch verhalten. Aber darüber, glaube ich, willst du nicht mit mir sprechen, oder?
Also in solchen Fällen ziehe ich mich zurück und sage, ich bin gebürtiger Däne, da läuft es besser.
Naja. Aber man kann Mikrohäuser, grundsätzlich ist ja die Idee, in Modulbauweise zu bauen oder ein Mikrohaus zu bauen, durchaus sinnvoll und eine Marktlücke dafür ist ja da. Aber die Leute, wieso kommen die Leute auf eine rumänische Firma? Gibt es bei euch in Deutschland keine seriösen Anbieter?
Das gebe ich gerne zurück, ja. Also, na, selbstverständlich, wir haben in Deutschland auch hervorragende, tolle Firmen, also gesunde Firmen. Aber die sind dann eben 20%, 30%, 40% teurer, weil sie deutschen Vorschriften einhalten. Das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen. Ich habe jetzt gerade, der Dieter Ballasch, der sagt, ja, wir haben in Deutschland Schadstoffrichtlinien für OSB-Platten.
Ja.
Das kennen die Osteuropäer auch nicht. Da haben sie OSB-2, OSB-3 und wir brauchen OSB-4. Ja? Und die Leute wissen nicht, dass sie dort gleich die Schadstoffe mit eingekauft haben.
Was muss man rechnen jetzt für ein Tiny House, für ein gutes? Wie groß ist im Schnitt? Wo liegen wir da?
Also jetzt muss man erstmal unterscheiden. Also auch die straßenzugelassenen Häuser sind ja eigentlich nichts zum Wohnen. In Deutschland geht es viel weiter, dass man sagt, die Räder unter einem Haus sind eigentlich für die Topverdiener, die das steuerlich nutzen wollen als bewegliches Wirtschaftsgut, weil das steuerlich besser absetzbar ist als eine Immobilie. So, also die Räder unterm Haus haben nichts damit zu tun, dass man von einem Grundstück zum anderen flüchtet. Das ist Quatsch. So, das heißt, wenn jemand ein kleines Haus bewohnen will, das ist bei uns meistens die Zielgruppe 60, 70 Jahre, die vorrangig sagen, unser Haus ist zu groß geworden, weil die Kinder aus dem Haus sind. Ich verkaufe mein großes Haus mit dem großen Grundstück und kaufe mir ein kleines für den Lebensabend. Und wenn da noch ein bisschen Geld über ist, kommt ein Wohnmobil dazu, damit ich im Winter dann in Spanien übernachten kann. So, und überwintern kann.
Ja. Aber das ist interessant. Also meine letzten drei Tiny Häuser haben eigentlich alle gesagt, es gefällt ihnen mal 2, 3 Jahre hier und dann 2, 3 Jahre dort zu stehen. Die waren dann schon. Also die haben sich dann zum Beispiel einen Bauern gesucht, der nichts dagegen gehabt hat, dass sie dort das Haus für 2, 3 Jahre bis auf Widerruf hinstellen und dann gehen sie wieder woanders hin. Also das ist eigentlich gar nicht der Grundgedanke, sagst du jetzt.
Nein, eigentlich nicht, unabhängig davon, dass auch so 3,5 Tonnen Pkw-Anhänger, den fährst du ja nicht mit dem Dacia. So, also wir lassen den über eine 3,5 Tonnen werden über Speditionen transportiert. Die wenigsten vernünftigen Käufer sagen, ich fahre dasselbe. Das ist ja auch gefährlich, mit so einem Ding zu fahren. Wenn du mit 70 Sachen, weil du die 80 nicht mal erreichst, weil es schon gefährlicher wird, dann auf der Autobahn fährst und die LKWs überholen dich. Ja, dann weißt du, was da für Verwirbelungen aufkommen und dann geht also so manchem also dann aus das Gaspedal weg. Ja, so.
Ja. Naja, man muss ja dann, wenn das wirklich alles technisch auch bei euch ähnlich ist wie bei uns, sind ja die gleichen Häuser, dann ratet man ja am Schluss immer zurück oder der Anwalt sagt, okay, Rückabwicklung. Hast du mal einen Fall erlebt, wo jetzt mit einer Firma, ich weiß nicht, ob man Namen nennen darf, ja, eine Rückabwicklung gelungen ist?
Meistens nicht. Vorher haben die Insolvenz angemeldet.
Oh ja. Darf man in deinem Podcast Firmennamen nennen?
Von mir aus ja, das ist grundsätzlich kein Problem. Also ich habe natürlich also den Vorteil, ich bin auch akkreditierter Journalist im Deutschen Fachjournalistenverband und dadurch habe ich natürlich einen gewissen Vorteil. Und wenn ich etwas nachweisen kann, dann kann ich das auch namentlich nennen. Aber meistens wissen meine Hörer dann so schon, also über wen geredet wird, ja.
Ja. Also weil wir im Vorfeld kurz gesprochen haben. Wir haben jetzt gerade zwei Fälle mit Solido, die verkauft haben und ein österreichischer Ansprechpartner, der das alles vermittelt hat, ist natürlich offiziell nicht in Erscheinung getreten. Der will jetzt natürlich auch mit diesen Mängeln eigentlich nichts zu tun haben. Aber die haben ja ganz tolle Videos auf YouTube. Ich habe mir das dann angeschaut. Also sehr, sehr professionell. Auch jemand, der dort ein deutscher Sprecher, der auftritt und das super gut erklärt. Hast du mit Solido auch Erfahrungen gemacht?
Das ist ein rumänischer Hersteller, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Ich wüsste nicht, dass irgendwo ein Haus von denen legal baurechtlich sauber aufgestellt worden ist.
Nein, also die Häuser, die ich kenne, hier bei uns auch nicht. Aber ich glaube, das ist schon ein relativ großes Unternehmen, wenn man sich die Firma, die Homepage anschaut, die Referenzen. Also gerade so im Ferienhausbereich haben sie ein relativ großes Programm. Ich hoffe, dass die uns nicht in die Insolvenz gehen, aber das läuft gerade. Ja? Also man schreibt sich halt mit Dolmetsch, man muss natürlich dann jedes Mängelschreiben übersetzen ins Rumänische, sonst kommt ja da gar keine Antwort zurück, also zumindest in den zwei Fällen, die ich kenne. Also auch die Mängelrüge gestaltet sich hier schon sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob den Leuten das bewusst ist. Vielleicht noch als Tipp für jeden, der so ein Tiny House kauft, wie du schon gesagt hast, vorher beim Anwalt Verträge prüfen und vor allem mit dem man zu tun hat. Man hat ja dann mit dem Hersteller aus Rumänien, aus Polen, aus Slowenien in der Regel nicht direkt zu tun, sondern da tritt ein Vermittler auf. Und da sollte man sich immer auch die Frage stellen, ob dieser Vermittler irgendwelche Pflichten hat. Oder ob der wirklich nur quasi offiziell ohne Provision vermittelt und seine Provisionen im Hintergrund natürlich kassiert. Von irgendwas muss der ja auch leben. Also hier gibt es bei den Fällen, die ich kenne, überhaupt keine Rechtssicherheit, außer die Unsicherheit, dann im Ausland zu klagen, weil der heimische Vermittler gar nicht Ansprechpartner sein möchte.
Also das kennen wir in Deutschland genauso und die Schwierigkeiten dort irgendwie was zu jemanden zu erwischen in Polen, in Rumänien, Bulgarien und so weiter ist genau das gleiche Problem. Deine Empfehlung kann ich unterstreichen und zwar ganz deutlich: Wenn die Leute einmal so einen Vertrag in die Hand nehmen, zum Juristen gehen, der schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Gerichtsstand Warschau, Gerichtsstand also Bukarest, ja. Und dann sagt auch gleich: Bist du wahnsinnig? So, da geht's doch
Ja.
gar nicht weiter, ja. Das ist natürlich die
Genau.
Schwierigkeit. Und dann teilweise nur ausländisch, also nicht deutschsprachige Verträge, teilweise englische Verträge, auch Zeichnungen, Bauzeichnungen. Ich habe gerade wieder so einen Fall, nur rein polnische Begriffsdefinition. Ja, was soll man damit, nicht wahr? Aber das Problem haben wir anscheinend dann also wirklich grenzübergreifend, ja.
Ja, ganz sicher, ja.
Was mich natürlich interessiert, ist noch so ganz klein, ganz nebenbei: Ihr habt ja nicht nur ganz normale Schneelastzonen, ihr seid ja nun also in den Bergen, habt besondere Schneelastzonen, was ja in Deutschland meistens gar nicht so scharf eingeschätzt wird, wie viel Gewicht da auf so einem Dach kommen kann. Das heißt, ihr habt ja besondere Zonen, glaube ich, von Ort zu Ort teilweise. Wie wirkt sich das auf die ganzen Tragwerkplanung aus? Hast du da schon mal so gesehen, was bei den Mini-Häusern der Fall ist?
Also Tragwerksplanung, bei den Fällen, die ich kenne, gibt es keine Tragwerksplanung. Die statische Überprüfung ist dann eher so, okay, wir haben 10 Zementsäcke aufs Dach gelegt und das ist nicht eingestürzt. Ich muss aber auch sagen, bei den kleinen Grundrissen, mit denen man da meistens zu tun hat, ist das jetzt nicht das oberste Problem, weil man hat keine langen Sparrenweiten. Meistens ist das vielleicht 2, 3 Meter, es muss ja auf die Straße passen. Da haben wir eher schon bei der Modulbauweise Themen. Ich weiß nicht, ob das unter Tiny House fällt. Wenn man so kleine Blöcke dann zusammenschrauben kann, ist das noch ein Tiny House oder man unterscheidet schon Modulbauweise dann, oder?
Also wir bemühen uns in Deutschland, diesen Modebegriff von Tiny House, der ja im baurechtlich nicht existent ist. Auch Modulbau oder Bungalow oder Chalet, das sind ja alles nur Kunstbegriffe.
Ja.
So, und da ist natürlich schwierig. Deswegen, es gibt keine Definition, auch in Deutschland nicht. Man sagt so, im Schnitt sollte es, also klein, winzige Häuser gehen so bis 50 Quadratmeter, aber das ist auch nur eine grobe Geschichte. Wenn du zum Bauamt in Deutschland gehst, die können alles Mögliche interpretieren in dem Begriff,
Ja,
ja.
ja. Naja, im
Und
Wesentlichen, also wenn den Stand der Technik oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden, und das sind dann natürlich auch die Eurocodes, was die Statik betrifft, dann brauche ich in der Regel keine Einzelstatik für so ein Gebäude. Wenn ich aber jetzt nicht normgerecht arbeite, dann muss ich natürlich, dann habe ich eine Sonderkonstruktion, so sagen wir das immer, dann müsste ich die Statik nachweisen, ja. Soweit ist es bei uns gar nicht mehr gekommen, weil ja in den meisten Fällen, wenn das vorne und hinten reinregnet, Brandschutz nicht eingehalten, baurechtliche Grundlagen nicht eingehalten, dann rechnet auch keiner mehr die Statik nach, sondern dann kannst du ja nur mehr sagen, hey, schau, dass du aus der Nummer irgendwie rauskommst.
Also das sehen wir genauso hier. Also ich glaube, wir haben sehr viele Parallelen schon gefunden und wir sollten unbedingt einmal in nächster Zeit unseren Kontakt aufrechterhalten. Und gerade das, wo ihr weiter seid als wir, nämlich auch mit einem Fernsehsender das zu machen, mit Pfusch am Bau, das müssen wir in Deutschland einführen. Mal sehen, ob wir da was hinkriegen. Jetzt ganz kurz zu deinem Fall noch. Du hast also Bauherrenhilfe.org. Ich verlinke das nochmal in meinen Shownotes. Ja, jetzt kommt aber jemand auf dich in Österreich zu. Wie läuft das Ganze? Ganz kurz erzählt, damit wir ein bisschen Werbung auch für euren Verein machen können.
Naja, jemand beschreibt sein Problem und wir haben dann österreichweit und auch immer wieder Kollegen in Deutschland, zu denen wir vermitteln. Wir kriegen eine Anfrage, versuchen das zuzuordnen und vermitteln dann an Rechtsanwälte, an Sachverständige, an den Elektrosachverständiger. Also je nachdem, da kriegen wir jeden Tag so unsere 10, 15 Anfragen. Oi. Und die vermitteln wir. Wir zertifizieren auch Qualitätsbetriebe. Das heißt, wir haben rund 1000 Bauprüfungen im Jahr für zugelassen, also von uns zertifizierte Betriebe. Wir sind hier auch, glaube ich, was Bau betrifft, größer als der TÜV. Wir versuchen einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen, weil die Leute natürlich mich immer wieder gefragt haben, sag mal, welche Firma kannst du empfehlen? Und ich habe mich da immer rausgehalten, weil ich A, nicht wollte, dass wenn was schief geht, dass ich dann hier Gewehr bei Fuß stehen muss. Und B, wollte ich auch nicht, dass die Leute glauben, ich kassiere Vermittlungsprovision. Ja. Und so ist es zu den Qualitätsbetrieben gekommen, die jetzt ein Teil davon sind. Und jetzt im Moment programmieren wir gerade an einer Lern-App fürs Baugewerbe, wo wir quasi so wie eine Fahrschul-App auch ein bisschen mehr Wissen unter die Leute bringen möchten.
Super, ich danke dir ganz herzlich. Ich glaube, das reicht völlig aus. Jetzt müssen wir erst mal Leute Luft holen lassen.
Ja, es war sehr lang. Ja, genau.
Ganz herzlichen Dank. Ja. Und wir bleiben in jedem Fall in Verbindung. Und wenn du mir netterweise noch ein Foto schicken würdest, damit ich dich bei uns auf dem Podcast, auf der Podcast-Folge dann auch wirklich präsentieren darf, das wäre toll.
Ja, das mache ich gern. Und die Idee vielleicht hier auch den Verband für Mikrohäuser hier zu machen, das finde ich gut.
Okay, das ist bv-mh.org. Lars Bosse ist unser Bundesgeschäftsführer. Ich stelle gerne die Verbindung her.
Schaue ich mir an. Ja, vielen Dank, Peter.
Grüße nach Österreich.
Grüße tschüss. Nach Deutschland. Danke, tschüss, Baba.
So, das war das herzerfrischende Interview mit Günther Nussbaum aus Österreich. Und ich finde, so viele Unterschiede zwischen dem Baurecht in Deutschland und Österreich gibt es nur auch wirklich nicht. Es gibt zwar einige Besonderheiten, aber eigentlich ist es doch sehr vergleichbar. Wenn ich dann natürlich immer bei Facebook lese, nee, bei uns ist alles anders in Österreich, jetzt wissen wir, wie es genau aussieht. So, und wenn ihr weiterhin Informationen haben wollt, was so rundherum in Österreich, in Deutschland, aber auch in Europa über Tiny Houses so gesprochen wird und was da sich verändert, dann klickt einfach in eurer Podcast-App auf den Knopf Folgen, damit ihr regelmäßig informiert werdet, wenn ich eine neue Folge hochlade. Ja, und das passiert ja nun seit 3,5 Jahren pünktlich alle 2 Wochen, jeden zweiten Montag pünktlich um 8 Uhr. Und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal, euer Peter Pedersen.
Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Mini-Haus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.